SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute. In der Schweiz verdienen über 12.000 Personen mehr als 500.000 Franken pro Jahr. Gleichzeitig steigt der Stress am Arbeitsplatz, sagen die Gewerkschaften. Der tiefe Fall des Oscar Pistorius. Der südafrikanische Behindertenspitzensportler muss für 5 Jahre ins Gefängnis. In Moskau stirbt der Chef des französischen Ölkonzerns Total beim Zusammenstoß mit einem Schneepflug. Dessen Fahrer soll alkoholisiert gewesen sein. Um 13 Uhr links, linker Oscar Lafontaine.
Einmal plädiere ich für eine gerechtere Verteilung und das hören natürlich die Vermögenden nicht gerne. Und zum Zweiten hatte ich bei meinen Prognosen ökonomisch auch noch recht. Das ist noch peinlicher.
Der Gründer der Linkspartei in Deutschland polarisiert noch immer, auch im Alter von 71 Jahren. Lafontaine ist Gast im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Karin Britsch mit den News.
In der Schweiz werde der Lohnunterschied zwischen den Bestbezahlten und der grossen Mehrheit der Angestellten immer grösser. Das kritisiert der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Innerhalb 10 Jahren seien die Löhne der Bestbezahlten um 15% gestiegen, jene der Schlechtestbezahlten nur um 3%. Stark zugenommen habe auch die Zahl sogenannter Lohnmillionäre. 2.500 Erwerbstätige würden in der Schweiz über 1 Million Franken pro Jahr verdienen. Der Gewerkschaftsbund fordert deshalb bessere Gesamtarbeitsverträge und höhere Mindestlöhne. Gegen die ukrainische Armee werden schwere Vorwürfe erhoben. Beim Kampf um die Stadt Donetsk im Osten der Ukraine soll sie Streubomben eingesetzt haben. Das schreibt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Zwar lasse sich nicht immer eindeutig feststellen, wer die Streubomben eingesetzt habe, es gebe aber klare Hinweise, dass ukrainische Soldaten diese verwendet hätten. Streubomben sind international geächtet. Der südafrikanische Paralympics-Sportler Oscar Pistorius ist zu 5 Jahren Haft verurteilt worden, wegen fahrlässiger Tötung. Dieses Strafmaß hat die zuständige Richterin in Pretoria bekannt gegeben. Laut der Staatsanwaltschaft wird der 27-Jährige rund ein Drittel der Strafe im Gefängnis absitzen müssen. Pistorius war bereits im September verurteilt worden. Er hatte seine Lebenspartnerin erschossen und beteuert, er habe sie für einen Einbrecher gehalten. Die Familie von Oscar Pistorius akzeptiert das Strafmaß, wie sein Onkel öffentlich erklärte. Die Piloten der deutschen Lufthansa haben ihren Streik wie angekündigt ausgeweitet. Seit 6 Uhr früh fallen in Deutschland nicht nur Kurz- und Mittelstreckenflüge, sondern auch zahlreiche Langstreckenflüge aus. Das bestätigte ein Lufthansa-Sprecher. Über 1500 Flüge und 160.000 Passagiere seien betroffen. Nach dem Unfall mit 4 Toten auf dem Moskauer Flughafen Nukovo haben die Behörden festgestellt, dass der Fahrer des involvierten Schneepflugs alkoholisiert war. Der Schneepflug war in der Nacht mit einem startenden Privatjet zusammengestoßen. In der Maschine saß der Chef des französischen Ölkonzerns Total, Christophe de Margerie. Er starb zusammen mit den 3 weiteren Insassen des Flugzeugs. In Brasilien verläuft der Wahlkampf zur Präsidentschaftsstichwahl vom nächsten Wochenende zunehmend aggressiver. Das oberste Wahlgericht des Landes hat Amtsinhaberin Dilma Rousseff und ihrem Herausforderer Aécio Neves deshalb die Werbezeit für Fernseh- und Radiospots gekürzt. In den jüngsten Umfragen liegt Amtsinhaberin Rousseff vorn. Sie käme derzeit auf 52% der Stimmen. Schweizer Unternehmen haben von Juli bis September mehr Waren ins Ausland verkauft als noch vor einem Jahr. Die Exporte stiegen um 3,6% auf fast 52 Milliarden Franken, wie die eidgenössische Zollverwaltung mitteilt. Die meisten wichtigen Branchen hätten mehr verkaufen können, heißt es. Das stärkste Exportwachstum verzeichnete die Bijouterie- und Juweleriebranche. In der Schweiz sind letztes Jahr 69 Fußgängerinnen und Fußgänger ums Leben gekommen. Mehr als 3/4 von ihnen waren älter als 65. Gemäß der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU sind die Zahlen in den letzten 10 Jahren etwa gleich geblieben. Der frühere Berner SVP-Nationalrat Heinrich Schnieder ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie mit. Schnieder war ab 1971 während 16 Jahren im Nationalrat. Zudem leitete er von 1961 bis 1992 die Landwirtschafts- und Haushaltungsschule Schwand in Münzigen im Kanton Bern. In einer spektakulären Rettungsaktion haben zwei Helikopter der Rega mehrere Pfadfinder in der Waadt gerettet. Die Gruppe aus Lausanne war gestern in einem steilen Waldstück vom Weg abgekommen und stundenlang durch die Gegend geirrt. Gemäß Angaben der Polizei riefen die Pfadfinder dann übers Handy Hilfe. Erst Stunden später, am späten Abend, konnten die Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren sowie ihr Leiter geborgen werden. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es wechselhaft mit sonnigen Abschnitten. Am Abend, in der Nacht und morgen regnet es, begleitet von stürmischem Wind. Die Schneefallgrenze sinkt in den Bereich von 600 bis 1000 Meter. Die Temperatur sinkt von heute 18 auf noch knapp 10 Grad morgen. Im Süden scheint mit Nordföhn die Sonne bei 16 bis 20 Grad.
Sie hören Rendezvous mit diesen Themen bis um 1. In der Schweiz gibt es immer mehr Topverdiener und immer mehr Stress am Arbeitsplatz.
Stress wird zu viel, wenn die Mitarbeitenden sich nicht mehr erholen können.
Dann Informationsveranstaltung zu Ebola im Inselspital.
Ich wollte nur mal sagen, wir müssen diese Anzüge mal ausprobieren.
Bitte nicht uns den Vorwurf machen, dass wir noch nicht irgendwie weiter sind.
Sorgen, Ängste, Erklärungen bei medizinischem Pflegepersonal. Und Tabassum Annans Kampf für eine neue Nase in Pakistan, wie die junge Frau Traditionen umkrempelt. Die Schweiz ist so reich wie nie zuvor. Doch nur eine Minderheit profitiert davon. Zu diesem Schluss kommt der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB in einer neuen Studie. Ein großer Teil des wachsenden Wohlstands komme wenigen Topverdienern zugute. Die Mehrzahl der Berufstätigen dagegen komme in Sachen Lohn einfach nicht vom Fleck. Klaus Bonanomi.
Die Gewerkschaftsökonomen haben viel Zahlenmaterial aus amtlichen Statistiken zusammengetragen, um ihre These zu untermauern. Zahlen, die die Entwicklung zwischen 2002 und 2012 aufzeigen. So haben in dieser Zeit die Bestverdienenden ihre Einkommen um 15% gesteigert. Die untersten Einkommensklassen hingegen konnten kaum zulegen. Die Lohnschere öffne sich weiter, sagt SGB-Präsident Paul Rechsteiner.
Der große Teil des Erarbeiteten ist von den hohen und höchsten Einkommen garniert worden. Sie haben ihre Bezüge um ein Vielfaches gesteigert, während die Leute mit unteren und mittleren Einkommen sind lohnmäßig stehen geblieben.
Der Staat trage dazu bei, diese Ungleichgewichte noch zu verschärfen. Einerseits mit Steuersenkungen, die vor allem den Gutverdienenden zugute kämen, und andererseits, weil die steigenden Krankenkassenprämien die Wenigverdienenden proportional weit stärker belasteten.
Die Krankenkassenprämien steigen weit mehr als die Löhne und auch die Prämienverbilligungen sind stark zurückgeblieben in den letzten Jahren, teilweise sogar gekürzt worden in den Kantonen durch Sparpakete.
Und deshalb hätten die untersten Einkommensklassen Ende Monat nochmals weniger im Portemonnaie. Sorgen bereitet den Gewerkschaften auch, dass prekäre Arbeitsverhältnisse und Arbeit auf Abruf überhand zu nehmen drohten, warnt der oberste Gewerkschafter Paul Rechsteiner. Denn wegen des zunehmenden Drucks am Arbeitsplatz sei ein Drittel der Angestellten oftmals gestresst.
Stichwort Detailhandel, das ist eine Branche, wo die prekäre Beschäftigung leider verbreitet ist. Dort braucht es beispielsweise endlich einen Gesamtarbeitsvertrag für die ganze Branche. Es ist entscheidend, dass die Leute geschützt sind. Wenn wir die Brutalisierung der Betriebskultur in einer zunehmenden Zahl von Betrieben anschauen.
Brutalisierung der Betriebskulturen, davon will freilich Arbeitgeberdirektor Roland Müller nichts wissen.
Es sind nicht alle Arbeitgeber, die eben nicht Gesamtarbeitsverträge abschließen, schwarze Schafe. Wir haben gute Arbeitsbedingungen auch in all diesen Bereichen, wo keine Gesamtarbeitsverträge abgeschlossen werden.
Denn Gesetze und Verordnungen verpflichteten die Arbeitgeber dazu, ihre Angestellten vor übermäßigen Belastungen zu schützen. Doch das reiche nicht, betonen wiederum die Gewerkschaften. Denn auch die Angst um einen sicheren Arbeitsplatz sei ein wesentlicher Faktor, der zu übermäßigem Stress führen könne.
Klaus Bonanomi. Und diesen Stress am Arbeitsplatz schauen wir nun etwas genauer an. Den Stress stresst immer mehr Angestellte. Dazu ein paar Zahlen. Ein Viertel aller Beschäftigten in der Schweiz, rund 1 Million Personen, fühlt sich ziemlich stark oder stark erschöpft. Und 300.000 Leute stehen gar vor einem Burnout. Das zeigt eine aktuelle Studie der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz. Ich fragte heute Vormittag deren Direktor Thomas Mattig, viele Unternehmen stehen unter Druck, die Konkurrenz schläft nicht, das sind Tatsachen. Gehört Stress nicht einfach auch dazu am Arbeitsplatz?
Das ist so, dass die Unternehmen unter hohem Leistungsdruck stehen und diesen Druck auch an die Mitarbeitenden weitergeben müssen. Auf der anderen Seite haben die Betriebe auch viele Möglichkeiten, wie sie den Stress im Betrieb auf andere Weise reduzieren können, weil Leistungsdruck ist ja nur ein Faktor. Es gibt auch viele andere Stressfaktoren, die man einfach reduzieren kann.
Wann ist denn Stress wirklich zu viel Stress?
Stress wird zu viel, wenn die Mitarbeitenden sich nicht mehr erholen können. Es kann immer sein, dass man zwischendurch mal eine Spitze hat. Das kann man gut absorbieren als Mitarbeitender. Aber wenn einfach das Niveau immer sehr hoch bleibt, dann fehlen die Erholungszeiten und dann wird es kritisch.
Was kann denn jetzt ein Unternehmen genau machen, damit diese kritische Phase nicht erreicht wird?
Zuerst einmal müssen Sie das Thema Stress ernst nehmen. Wir konnten nachweisen, dass ein Viertel der Arbeitnehmer in der Schweiz erschöpft sind. Die Unternehmen kostet das ein Vermögen. Wir gehen von 5,6 Milliarden Kosten aus für die Unternehmen. Das heißt, es ist höchste Zeit, dass Sie das Thema überhaupt ernst nehmen.
Das tönt wunderbar, ernst nehmen. Aber was heißt das im Alltag?
Das bedeutet, dass Sie zuerst einmal die Situation analysieren, dass Sie feststellen, wo haben Sie Probleme mit dem Stress im Betrieb und welche sind die Ursachen dafür.
Nun sehe ich das als Unternehmer, schwarz auf weiß, hier in dieser Abteilung habe ich diesen Stress und dann, was muss ich tun?
Das ist dann sehr individuell. Je nach Betrieb sind andere Maßnahmen angezeigt. Das fängt damit an, dass die Mitarbeitenden die nötigen Ressourcen bekommen, um ihre Aufgabe auch erfüllen zu können. Wichtig ist auch das Verhältnis untereinander. Wie geht man miteinander um im Betrieb? Und schließlich der wichtigste Faktor ist die Führungskultur. Also bekommen die Mitarbeitenden auch die Wertschätzung, die sie verdienen.
Ist das nicht wahnsinnig schwierig, das in einem Unternehmen zu ändern? Da stelle ich ja jetzt nicht einfach 10 Computer mehr rein ins Büro, sondern da muss ich ganz grundsätzlich was ändern.
Es gibt Maßnahmen, die kann man sehr rasch umsetzen im Betrieb. Also wenn man beispielsweise unter ständigen Arbeitsunterbrechungen leidet, dann kann man die Regel einführen, dass die Mitarbeitenden zu gewissen Stunden nicht gestört werden dürfen. Das sind einfache Maßnahmen. Wenn es aber um die Änderung der Betriebskultur geht, dann kann man nur schrittweise und in einem langfristigen Prozess die Situation verbessern.
Wie steht es mit der Erreichbarkeit am Wochenende? Wie wichtig ist das? Ist dort die Abgrenzung?
Also die Erholungszeiten sind sehr wichtig, dass man in den Ferien tatsächlich Abstand gewinnt vom Alltag und auch am Wochenende. Darum sollten diese Zeiten wirklich geschützt werden. Und es gibt ja auch Unternehmen, die bereits die Regel eingeführt haben, dass während den Freizeiten keine E-Mails verschickt werden.
Die Gewerkschaften sagen ja ganz klar, Stress wird vornehmlich verursacht durch die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Da kann ja das Unternehmen aber nicht wirklich was machen.
Die Unternehmen haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie sie auf solche schwierigen wirtschaftlichen Situationen reagieren. Da gibt es auch unterschiedliche Kulturen und die Mitarbeitenden merken sehr rasch, in welcher Kultur sie leben. Wenn das Unternehmen versucht, die Mitarbeitenden auch in schwierigen Zeiten zu halten, dann werden auch die Mitarbeitenden eine höhere Loyalität gegenüber ihren Arbeitgeber behalten.
Das waren Antworten von Thomas Mattig von der Gesundheitsförderung Schweiz im Rendezvous. Viertel vor eins. Ebola, die Seuche, verunsichert. Was, wenn Erkrankte auch in der Schweiz sind und behandelt werden müssen? Wie gut gerüstet ist man da? In den großen Spitälern werden derzeit Schutzmaßnahmen vorbereitet, spezielle Ebola-Behandlungs- und Verhaltenskonzepte verfasst und vor allem das Personal informiert. Denn auch das hat viele Fragen, wenn es um Ebola geht. Inlandredaktor Peter Maurer hörte gestern Nachmittag zu an einer Informationsveranstaltung des Berner Inselspitals.
Was macht eigentlich am meisten Angst bei Ebola? Die junge Intensivpflegefachfrau schweigt einen Moment lang. Sie hat schon einiges gesehen bei ihrer Arbeit. Und dann sagt sie:
Alles. 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 Die Ansteckung, der Tod. Und dass wir halt einfach wirklich gerade an den Patienten am nächsten dran sind.
In einem dieser Ebola-Isolationszimmer mit Doppelschleusen, eingepackt in einen Ganzkörperschutzanzug mit Atemschutzsystem. Die Frau fühlt sich schon beim bloßen Dran-Denken nicht wohl in ihrer Haut.
Nein, nicht wirklich. Also ich hoffe, dass wir es nicht erleben werden. Sonst stelle mir schwierig vor, wenn man 4 Stunden so in einem Anzug muss arbeiten muss und vor allem es abziehen. Vor dem, also eben die höchste Ansteckungsgefahr beim Abziehen vom Schutzanzug nachher könnte sein oder ist.
Genau, beim Ausziehen. So sei es doch passiert bei der spanischen Krankenschwester, dem ersten Ebola-Opfer in Europa. Dieser Tod läuft bei den Fachleuten unter menschlichem Versagen. Drinnen im Hörsaal stellt eine Pflegefachfrau 100% Pensum auf der Intensivstation lakonisch fest.
Ich wollte nur mal sagen, wir müssen diese Anzüge mal ausprobieren.
Solches, vor allem den Unterton, hört freilich Professor Aris Exadaktilos, Chefarzt Notfall Erwachsene, nicht sonderlich gern.
Bitte nicht uns den Vorwurf machen, dass wir noch nicht irgendwie weiter sind. Die anderen Spitäler haben auch keine besseren Ideen, sondern wir machen das, was möglich ist.
Und Jonas Marschall, Leiter der Spitalhygiene, versichert den Verunsicherten im Auditorium, die Schulung habe bereits begonnen.
Primär müssen die geschult werden, die vor Ort sind und den Patienten am ehesten als erstes sehen. Und das ist das Personal in den Notfallstationen und in den Intensivstationen. Die werden zuerst geschult.
Überdies sei in circa 2 Wochen eine Simulation geplant.
Wo wir einmal mit jemandem, der sich als Patient zur Verfügung stellt, die ganze Kette von Triage, Notfall, Verlegung auf die Intensivstation durchspielen. Dass wir mal schauen, wie läuft das ab? Können wir noch etwas verbessern? Wo sind Schwachpunkte und so weiter?
Nächste Frage.
Was passiert denn eigentlich mit den Angehörigen von dem Pflegepersonal, wenn wir jetzt die Schutzkleidung ausziehen und wir uns kontaminieren? Gehen wir dann trotzdem nach Hause?
Natürlich, wenn Sie Körperflüssigkeit auf sich haben, dann sollten Sie das desinfizieren als ersten Schritt. Aber es ist so, dass es ist nicht möglich, dass Sie das, ohne selber Symptome zu haben, weitergeben können. Das wird dann über den Kantonsarzt des Kantons Bern laufen, der die Personen, die ausgesetzt waren, einem Risiko erfasst und weiterverfolgt. Aber das ist nicht ein unmittelbares Risiko für ihre Angehörigen oder Nächsten.
Wichtig sei jetzt, ruhig Blut zu bewahren, betont Marschall.
Wir machen mehr, als notwendig wäre. Wir machen das, weil die Mitarbeitersicherheit unser höchstes Gebot ist.
Trotzdem, in Pflegefachkreisen wird bereits ziemlich laut über die mögliche Forderung nach einer Gefahrenzulage für die riskante Pflege von Ebola-Kranken nachgedacht.
Ich glaube, man kann es nicht mit Geld gut machen, aber das haben wir heute Morgen auch diskutiert, dass wir eigentlich finden, dass wir das auch zu gut hätten. Eine Gefahrenzulage.
Nächste Frage.
Ich würde gerne wissen, ob das gesamte Personal verpflichtet ist, Ebola-Patienten zu betreuen.
Streng gesetzlich ist das Fachpersonal offenbar nicht dazu verpflichtet. Diskussionen sind im Gang.
Ich glaube nicht, dass da ein endgültiges Statement gemacht werden kann.
Frage draußen an die junge diplomierte Intensivpflegefachfrau. Würden Sie einen Ebola-Patienten freiwillig pflegen?
Ja.
Wieso?
Es sind Leute, die auch nichts dafür können, dass sie die Krankheit haben. Und 50% kommen durch, kann man retten. Ich wäre bereit, ihnen zu helfen, ganz klar.
Mitte September war der beinamputierte südafrikanische Spitzensportler Oscar Pistorius schuldig gesprochen worden, wegen fahrlässiger Tötung seiner Lebensgefährtin. Nun ist also das Strafmaß bekannt. Der Staatsanwalt hatte 10 Jahre Haft gefordert. Die Richterin verurteilte Pistorius jetzt zu 5 Jahren Haft. Ich fragte Dagmar Wittek in Johannesburg, 5 Jahre, ist das nun viel oder wenig?
Eigentlich ist es wohl angemessen und das ist ja genau das, was auch Richterin Massipa erreichen wollte. Sie wollte ein angemessenes Urteil fällen und dabei hat sie in Betracht gezogen, dass es im öffentlichen Interesse sein muss, dass es aber nicht unbedingt dem öffentlichen Willen entsprechen muss. Und das sind wohl auch die Reaktionen, die man hier auf der Straße dann später zu hören bekommt, ein Hin und Her dazwischen.
Diese 5 Jahre muss die Pistorius ganz absitzen oder kommt er da vielleicht vorher aus dem Gefängnis raus?
Ich habe eben noch mal mit der Staatsanwaltschaft gesprochen, um das genau zu klären. Es ist nämlich so, dass Massipa, also die Richterin, ein Gesetz benutzt hat, das da Auslegungen Freiraum lässt. Und das heißt, es kommt auf seine Führung drauf an. Das heißt, er muss nicht tatsächlich die 5 Jahre absetzen. Je nachdem, wie er sich führt, kann es auch nur ein Drittel dessen sein. Heißt also, zwischen 1 Jahr und 2 Jahren ist alles drin. Danach müsste er dann allerdings bei guter Führung in den Hausarrest gehen.
Wie hat denn die Richterin das Urteil diese 5 Jahre begründet heute?
Richterin Massipas Urteilsbegründung war umsichtig und auch nachvollziehbar. Von Anfang an macht es immer wieder klar, dass es hier um Abwägungen geht und dass vielleicht ein anderer Richter auch ein ganz anderes Urteil fällen würde. Aber sie sagte, dass gar keine Haftstrafe die falsche Botschaft an die breite Öffentlichkeit senden würde, dass aber eine sehr lange Haftstrafe wiederum nicht angemessen wäre und keinerlei Nachsicht zeigen würde. Sie hat in Betracht gezogen, dass Pistorius noch nie zuvor wegen eines Verbrechens für schuldig befunden worden war, bis er eine schwere Kindheit hatte, durch die Beinamputation mit 11 Monaten und den Tod seiner Mutter, als er 15 war. Und dass er nun seine Karriere, seine Sponsoren und weitgehend alle finanziellen Mittel durch das Verfahren auch verloren hat. Heißt, sie zog auch seine persönlichen Umstände durchaus in Betracht. Erschwerend kam aber hinzu, dass sie sagte, Pistorius wusste ganz genau, dass er eine tödliche Waffe benutzt und dass er in einen Raum schießt, nämlich in diese Toilette, der sehr, sehr klein ist, wo die Person, die er da drin vermutete, kaum Bewegungsfreiraum hat und dass die Person vermutlich wirklich auch tödlich getroffen werden würde und daher also diese 5 Jahre fahrlässige Tötung.
Pistorius war ganz weit oben, jetzt ist er ganz weit unten. Wie hat er reagiert auf das Urteil?
Pistorius nahm das Urteil ohne jegliche Gefühlsregung auf. Keine Träne, kein Zucken, kein Zittern, nur ein kurzes Gespräch mit seinem Onkel, bei dem er ja nun über 1 Jahr gewohnt hat. Und dann verschwand er unter dem Gerichtssaal in einer Zelle und von dort soll er nun direkt ins Gefängnis gebracht werden.
Das war Dagmar Wittek vom Gericht in Johannesburg. Entschuldigen Sie bitte die schlechte Telefonverbindung. Frankreich trauert heute um einen der letzten großen Patrons des Landes, Christophe de Margerie. Der Chef des französischen Idol-Konzerns Total ist gestern bei einem Unfall auf einem Moskauer Flughafen gestorben. Aus Paris, Charles Lieber.
Es war der totale Einsatz für Total, 40 Jahre lang im Dienste des größten Unternehmens Frankreichs. Christophe de Margeries Markenzeichen war der Schnurrbart wie Bismarck oben an den Lippen und das fehlende Blatt vor den Lippen. Er sei ein großartiger Chef gewesen, würdigte der Finanzminister Michel Sapa seinen Freund am Radio.
C'était vraiment un grand chef d'entreprise, mais en même temps c'est un grand personnage, je dirais presque une grande gueule, une capacité à dire fort sans craindre de gêner ce qu'il pensait à ceux à qui il parlait.
Eine große Persönlichkeit mit klarer Ansage. Das ist heute Vormittag von allen zu hören, die Christophe de Margeries Weg kreuzten und nicht selten auch die Klingen. Er sei einer gewesen, der allen seine Meinung sagte, ohne Kompromisse und in aller Deutlichkeit, auch dem Präsidenten. Den Energiekonzern Total machte er mit diesen Eigenschaften groß. Er arbeitete sich durch alle Chargen des Konzerns, bis er 2007 auf dem obersten Chefsessel Platz nahm. Er war dabei beim Zusammenschluss mit der belgischen Petrofina und des Rivalen Elf Aquitaine. In seine Zeit fallen aber auch Umweltkatastrophen und umstrittene Geschäfte mit ebenso umstrittenen Machthabern in Afrika und Asien. Und eine erstaunlich tiefe Steuerrechnung für einen Betrieb mit 100.000 Angestellten, Aktivitäten in 180 Ländern. De Margerie war gestern auf Dienstreise in Russland, nicht zufällig. De Margerie wollte seinen Mineralölkonzern stärker ins Geschäft mit Russland bringen, mit gemeinsamen Projekten in Sibirien mit dem russischen Konzern Lukoil. Beim Abflug seiner Maschine auf einem Moskauer Flughafen sei das Flugzeug bei Nebel mit einem fahrenden Schneepflug zusammengeprallt, teilten die russischen Behörden am Dienstag mit. Niemand überlebte den Crash. «Papi Total ist nicht mehr», sagt Stefan Richard, Chef des Telekom-Unternehmens Orange.
Il m'avait raconté que ses petits-enfants l'appelaient Papy Total, ce que je trouve à la fois mignon et en même temps qui montre bien combien cet homme s'est identifié à cette entreprise.
Papi Total, Großvater Total, diesen Übernamen hätten ihm die Enkelkinder gegeben. Das sage alles aus über diesen Mann.
Das Swat-Tal im Norden Pakistans macht immer wieder weltweit Schlagzeilen. 2007, als die Taliban das Tal besetzten. 2009, als die Armee die Taliban wieder vertrieb. 2012, als wiederum Taliban die Schülerin Malala erschießen wollten. Und dieses Jahr, als Malala den Friedensnobelpreis bekam. Und nun erregt eine weitere Frau Aufmerksamkeit im Tal. Tabassum Adnan. Karin Wenger hat sie besucht.
Tabassum Adnan wurde mit 13 Jahren verheiratet und gebar mit 14 ihr erstes Kind. Drei weitere folgten. Tabassum spielte mit ihnen und ihren Puppen, weil sie sich ihren Kindern näher fühlte als ihrem 20 Jahre älteren Mann. Sie kochte für ihre Schwiegereltern und schrubbte das Haus. Sie habe ein Leben geführt, wie es noch heute Hunderttausende von pakistanischen Mädchen führten, sagt Tabassum. Die Frauen begehren nicht auf, weil sie niemand hören will. Das war so, bevor die Taliban hier waren und ist es noch immer. Denn die Taliban sind zwar weg, aber die Ehemänner in unseren Häusern haben dieselbe Mentalität wie sie. Tabassum ließ sich nach 20 Jahren Ehe scheiden. Heute lebt die 39-Jährige bei ihren Eltern und ihrem Bruder in einem Haus in der Stadt Mingora. Ihr einziges Ziel sei jetzt, anderen Frauen zu helfen. Gewalt gegen Frauen, Ehrenmorde, Zwangsehen, all das gehöre zum Alltag vieler Frauen im Tal. Bei Konflikten suchen die Leute Rat bei den Chirgas, den Ältestenräten. Diese inoffiziellen Gerichte fällen in kurzer Zeit ein Urteil. Doch im Rat der Ältesten sitzen nur Männer und die entscheiden willkürlich und meist zugunsten der Männer. Laut pakistanischem Recht sind die Chirgas eigentlich verboten, ihre Urteile nichtig. Doch Tabassum Adnan weiß, dass die Realität im Swat-Tal eine andere ist. Die staatlichen Gerichte sind langsam und bürokratisch, deshalb bevorzugen viele Talbewohner die Chirgas. Diese entscheiden oft so, dass bei einer Vergewaltigung aus dem Opfer die Täterin wird. Bei Konflikten werden Mädchen als Schlichtungsgeschenk weggegeben. Ehemänner werden nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn sie ihre Frauen misshandeln oder ermorden. Tabassum Adnan gründete deshalb im März 2013 mit 25 anderen Frauen des Tales den Rat der Schwestern, eine Art Chirga für Frauen. Sie vertreten Frauen vor regulären Gerichten und erheben Einspruch bei ungerechten Entscheiden der Ältestenräte im Tal. Zum Beispiel im Fall jenes Mädchens, das mit 7 Jahren verheiratet und später von ihrem Mann beschuldigt wurde, eine Affäre zu haben. Zur Strafe schnitt er ihr die Nase ab. Der Ältestenrat wollte den Mann nicht bestrafen. Tabassum zog den Fall vor Gericht. Der Mann wurde schuldig gesprochen und das Mädchen bekam in einer Operation eine neue Nase, sagt sie triumphierend. Zurzeit kümmert sich Tabassum Schwesternrat um 5 große Fälle. In einem hat eine Familie ihre Töchter für 250 Franken verkauft. In einem anderen wurde eine junge Schauspielerin von ihrem Produzenten mit Säure übergossen, weil sie ihren Lohn einforderte. In einem weiteren verbrannte ein Mann seine Frau. Der Ältestenrat befand, dass er unschuldig sei. Der Schwesternrat hat alle Fälle vors reguläre Gericht gezogen. Tabassums Aktivismus verärgert viele. Einige Männer sagen, man sollte die Frauen unseres Schwesternrates schlagen. Wir würden unsere Kultur verraten. Die Jamia Ashrafia, eine religiöse Organisation in Lahore, beschuldigt uns, wir würden Vulgarität im Tal verbreiten und arbeiteten für den Westen. Aber ich habe keine Angst. Falls ich sterbe, wird eine andere Frau meinen Platz einnehmen. Bislang wurde Tabassum Adnan von den Gerichten der Armee und ihrer Familie unterstützt. Doch sie will mehr. Sie will, dass die männerdominierten Chirgas auch Frauen aufnehmen. Vor einem Jahr erzielte sie ihren ersten großen Sieg in diesem Kampf. Sie wurde als erste Frau in eine der größten Chirgas des Tales aufgenommen. Als einzige Frau kann sie die Männer zwar nicht überstimmen, aber mit ihrer Unnachgiebigkeit wird sie dafür sorgen, dass die Anliegen der Frauen zumindest gehört werden. Sie selbst habe sich zudem bereits an den Männern gerächt, sagt Tabassum verschmitzt. Nach ihrer Scheidung habe sie einen 10 Jahre jüngeren Mann geheiratet.
Gleich im ersten und vierten Oscar Lafontaine über die Schweiz und die EU.
Ich glaube nicht, dass wir Demokratie überhaupt leben können, wenn alles eben zentralisiert wird, letztendlich in Brüssel entschieden wird. Dann ist das so weit weg, dass gar keine Demokratie mehr möglich ist.
Tagesgespräch nach Karin Britsch.
Die Lohnunterschiede in der Schweiz werden immer größer. Innerhalb 10 Jahren stiegen die Löhne der Bestbezahlten um 15%, jene der Schlechtestbezahlten nur um 3%. Der Gewerkschaftsbund fordert deshalb bessere Gesamtarbeitsverträge und höhere Mindestlöhne. Gegen die ukrainische Armee werden schwere Vorwürfe erhoben. Beim Kampf um die ostukrainische Stadt Donetsk soll sie Streubomben eingesetzt haben. Das schreibt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Streubomben sind international geächtet. Der südafrikanische Paralympics-Sportler Oscar Pistorius ist zu 5 Jahren Haft verurteilt worden, wegen fahrlässiger Tötung. Dieses Strafmaß hat die zuständige Richterin in Pretoria bekannt gegeben. Gemäß Angaben der Familie wird Pistorius das Strafmaß akzeptieren.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.